Moderier uns das doch mal an hier. Du bist ja schuld quasi an dem.
Ja, ich bin schuld. Also wir treffen jetzt gleich, auf jeden Fall fernhörlich, fernmündlich, treffen wir den Martin Schmidt. Martin Schmidt, seines Zeichens Musikvideoregisseur gewesen, sozusagen bei uns bei Katapult, und hat dann ist er mal in die Vorlesung gegangen, die er, in die er eigentlich eingeschrieben war, nämlich in Jura. Geile Geschichte. Und dann hat es ihm irgendwie Spaß gemacht. Dann ist er noch ein paar mehr Vorlesungen gegangen und dann hat er zum Spaß die Prüfung mitgeschrieben und bestanden und, glaube ich, sehr gut bestanden und hat dann einfach zum Spaß mehr oder weniger fertig studiert.
Also Entschuldigung, ich habe jetzt ehrlich gesagt ein bisschen Angst. Wer macht denn zum Spaß eine Juraprüfung?
Können wir ihn gleich fragen. Haben wir eigentlich haben wir irgendwas vorbereitet?
Senor Pauli hat produziert eine lustige Mariacha.
Mas pronto, ja genau.
Zu. Das ist der Podcast, der dir die Zukunft zeigt. Der sagt, was im Film passiert, was neu ist und was bleibt.
Hallo Martin.
Hallo Martin.
Hallo.
Hey, hallo.
Martin, ein bisschen habe ich dich schon vorgestellt, aber und habe erzählt, und Ilka konnte es nicht glauben, dass du Jura angefangen hast zu studieren, weil dir zu langweilig war und einfach nur aus Spaß das probiert hast und aus Spaß eine Prüfung mitgemacht. Habe ich jetzt was Falsches erzählt oder?
Nee, das deckt sich ungefähr so. Also ich war die ersten Semester meines Studiums teils auf dem Set, teils im Vorlesungssaal. Das ist auch so eine, ich meine, langweilig klingt jetzt natürlich so ein bisschen komisch auf jeden Fall.
Du warst unterfordert, ne?
Ich war, genau, es war einfach zu viele Neuronen auf einmal. Nee, ist insofern eine Langeweile gewesen, weil ich immer wieder dasselbe gemacht habe. Und das hat mich irgendwie so ein bisschen genervt, glaube ich. Mich persönlich. Anderen geht das natürlich anders und das ist auch irgendwie keine Wertung, die man extrapolieren kann auf andere Leute, aber für mich war das so in dem Moment, zu dieser Zeit meines Lebens, und ich habe das dann sehr genossen, mal was anderes zu machen.
Hast was Richtiges gelernt. Deine Eltern haben sich gefreut wahrscheinlich.
Die haben endlich verstanden, was ich mache. Oder auch nicht, ich weiß nicht.
Natürlich haben wir dich da eingeladen, weil wir ja schon die ganze Zeit frech und fröhlich über KI sprechen. Und ist das alles rechtens, was da passiert? Ist das geklaut? Ist das nicht geklaut? Wenn wir das verwenden, sind wir mit einem Bein im Gefängnis oder auch nicht? Aber bevor wir dazu reden, würde mich interessieren, wie ist es denn in deiner Zunft? Wird da auch schon viel KI benutzt? Ich habe irgendwann mal gehört, dass irgendein Anwalt was abgegeben hat mit lauter Beispielen, die es gar nicht gibt oder so weiter, weil er einfach ChatGPT gefragt hat.
Ja, das war so aus der Anfangszeit von ChatGPT, irgendein amerikanischer Anwalt, der einen Schriftsatz eingereicht hat, und da waren ganz viele Zitate von Case Law, das alles wahnsinnig plausibel und für den Fall passend klang, von den Namen existierte oder das meiste nicht. Das waren so die ersten Schmerzpunkte, die da offensichtlich wurden auf jeden Fall. Aber genauso wie in der Welt der Medienschaffenden gibt es Stimmen, die da sagen, oh nein, das wird alles ganz schlimm. Und die anderen sagen, ich sehe da Chancen drin, dass da was draus wird. Und irgendwie wird sich da so in der Zukunft so ein bisschen rumruckeln.
Also jetzt so als Laie von außen betrachtet, ist das ja eigentlich prädestiniert dafür, ne? Weil es so sachlich und ja auch niedergeschrieben ist und teilweise ja auch schon seit Jahrzehnten niedergeschrieben ist und da sich relativ wenig inhaltlich ändert. Es kommt vielleicht was dazu, aber es ist ja sehr daten- und faktenbasiert, also basierter, als es wahrscheinlich in jedem anderen Bereich ist, ne?
Genau, das ist auf jeden Fall ein großer Faktor. Ich glaube, deswegen ist das auch von den Leuten, die das auf dem Schirm haben, dass sie sehen, oha, das passt ja irgendwie hier bei uns wie der Faust aufs Auge. Aber auch da ist es so ein bisschen so wie bei der Medienschaffenden, ist so ein bisschen so die Problemlösung oder vielleicht auch das logische Verständnis von dem, was hinter den Worten und Konzepten steht, zumindest noch nicht so meiner Meinung nach ausgeprägt, dass das jetzt einen Anwalt 1:1 ersetzen würde.
Ich meine, LLMs sind halt Textverständnismodelle.
Absolut, ja.
Und das ist natürlich deutlich näher an dem dran als an unserem Zeug, so, ne? Unseres ist so multimodal und Text und Bild und Ton und zeitgebunden und bla bla bla. Das hat, ist schon ein enormer Vorteil, glaube ich, den eure Branche da hat. Weil die,
Nachteil.
Weil die KI-Modelle näher dran sind an der Datenbasis einfach, die ihr habt, so, oder?
Ich glaube auch, dass die KI als Hilfsmittel sich wesentlich leichter übersetzen wird in so einen Workflow, wo man jetzt nicht alles über den Haufen werfen muss. Ne? Also wenn man jetzt sagt, man hatte früher irgendwie gedreht ganz normal mit Teams und Produktion und so weiter und so fort. Und jetzt sattelt man auf KI um, da wird der Workflow schon ganz schön über den Haufen geworfen, vielleicht auch komplett vernichtet als eine Variante. Und das ist natürlich vollkommen richtig, bei diesen textbasierten Geschichten ist das, fügt sich das schneller und leichter ein, dass man da mal sagt, okay, jetzt benutze ich das hier auch zusätzlich und ups, ich habe jetzt irgendwie ein bisschen Zeit gespart.
Was ist denn die erste Frage? Die erste Frage ist ja, wird es noch große, wichtige Entscheidungen geben, die unser Schaffen, sozusagen unser KI-Schaffen beeinflussen wird? Also müssen Kunden noch Angst haben, weil ich habe das Gefühl, die haben inzwischen gar keine Angst mehr, wenn sie uns erlauben oder uns dazu aufmuntern, KI zu verwenden.
Also in meine Glaskugel guckend, ich glaube, man kann ohne Probleme sagen, es wird auf jeden Fall noch Entscheidungen geben, die Sachen prägen, weil viele Themen, glaube ich, noch nicht ausdiskutiert sind. Ich meine, das ist ja auch so der Grund, warum wir jetzt reden. Ihr habt Fragen zu Themen, wie das irgendwie rechtlich einzuordnen ist. Kann das sein? Muss das sein? Wie kann das sein? Das ist auch alles gerade sich zeigt und so weiter. Und ich glaube, das sind so gesellschaftliche Konflikte, die da schon auch dazu führen werden, wie man sich da irgendwie positioniert. Da wird es wahrscheinlich auch nicht um gesetzliche Neuregelungen möglicherweise herumkommen, dass man da nachjustiert zumindest ein bisschen.
Aber wie ist die Regelung jetzt bei uns? Ist das Urheberrechtsverletzung, was wir machen oder nicht?
Wir müssen uns ein bisschen genauer anschauen. Deswegen versuch doch mal ein Beispiel.
Ich generiere einen Shot für ein Musikvideo, sagen wir mal, in AI. Kann das sein, dass, wenn ich das verwende, dass irgendwann jemand kommt und sagt, da wurden meine Sachen trainiert da drin und du musst mir ganz viel Geld zahlen?
Vom Prinzip kann das natürlich sein, aber es kann genauso gut nicht sein. Also die Lieblingsantwort der Juristen ist ja immer, es kommt drauf an.
Genau.
Und da kommt es schon stark drauf an, was auf dem Bild zu sehen ist. Ne? Wenn mal jetzt dieses Extrembeispiel ist, auf deinem Bild, das du generiert hast, ist Disneys Mickey Mouse zu sehen, dann wird das aller Voraussicht nach eine Urheberrechtsverletzung sein. Dann wird möglicherweise Disney zu dir kommen und sagen, gib mal Geld. Das ist die Extremvariante, um das zu verdeutlichen. Jetzt die andere Extremvariante ist, du generierst ein Bild von einer Landschaft auf einem Fantasieplaneten, der jetzt nicht an irgendwelche Science-Fiction-Welten erinnert, die man so kennt. Ist dann das andere Beispiel extrem unproblematisch, jetzt auf den ersten Blick. Was jetzt aber thematisch natürlich so ein bisschen sich vermischt, vielmehr ist, auf welchen Ebenen kommt denn da eigentlich das Urheberrecht ins Spiel? Vielleicht muss man das erstmal so ein bisschen aufdröseln.
Ja, dann mach mal.
worauf ich hinaus will. In dem Beispiel war drin ja schon, dass Trainingsdaten verwendet wurden von jemandem potenziell, dem das nicht gefallen könnte, weil er nie wollte und nie zugestimmt hat, dass seine Werke irgendwie in ein Training einfließen. Da kann man an Urheberrechtsverletzung denken, eine Vervielfältigung, die bei dem Training in irgendeiner Weise passiert. Die ist erstmal in dem Verhältnis zwischen dem Werksinhaber und dem Urheber und dem Trainer von dem Modell oder dem Anbieter von der KI. Eine andere inputartige Ebene ist das Prompting. Man gibt irgendwas ein, um ein bestimmtes Output-Produkt zu provozieren. Und die dritte Ebene ist der Output. Und auf jeder dieser Ebene kann es theoretisch zu Urheberrechtsverletzungen kommen, die unterschiedlich stark in der Wahrscheinlichkeit sind, dass da Probleme passieren.
Also bei dem zweiten Teil wäre es, wenn ich sage, ich möchte was so ausschaut wie Wes Anderson oder wie
ein Song, der klingt wie Michael Jackson.
Dann habe ich das Urheberrecht, oder? Wenn dann sowas rauskommt, wäre es dann schuld oder so weiter ich.
Ach so, wenn es eine echte Antwort darauf gibt.
Ja. Wenn du sagst, ich möchte einen Song haben, der ist wie Michael Jackson, ne, dann hast du wahrscheinlich kein Urheberrecht verletzt. Was ich damit meinte, wo man was verletzen konnte, ist zum Beispiel, dass du ein Werk in den Prompt reinsetzt.
Ach so, okay.
Ah, okay.
Aber da ist natürlich die Frage, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass das irgendwie jemanden findet, der das rausbekommt und mich verklagt, dass ich da das jetzt in dieses Prompt-Interface eingegeben habe?
Boah, wir haben gerne im Gespräch mit Kunden selbst auferlegte Verpflichtung, unsere Prompts zu dokumentieren zum Beispiel.
Echt? Ne?
Ja, absolut. Um das auszuschließen, ja, dass die Kunden sagen können, unsere Dienstleister haben urheberrechtlich geschütztes Material hochladen.
Das war ja vor allem auch nochmal so ein Thema oder ist auch so ein Thema, wenn vor allem in der Anfangsphase ja bei ChatGPT zum Beispiel das Prompting auch für Training benutzt wurde. Ne? Das heißt, alles, was eingetippt wurde, wurde gleichzeitig verwendet, um das Modell zu verbessern und ist dann reingeflossen in das Modell. Ja. Und gerade dann hast du natürlich vor allem das Thema, fließt dann vielleicht diese Urheberrechtsverletzung in das Modell ein und hat viel größere Auswirkungen, als wenn das jetzt einfach nur so ein Input-Output und schwuppsdiwupps weg war's Geschichte ist.
Ja. Ich hätte drei Fragen darauf bezogen.
Ja.
Wenn ich schreibe, ich hätte gerne einen Song beispielsweise, der klingt wie Michael Jackson und die Anwendung nimmt das an und schlägt mir was vor, dann hätte die Anwendung eine Urheberrechtsverletzung begangen, richtig?
Also mehr als du auf jeden Fall, weil du hast dann gesagt, du willst einen Song wie Michael Jackson haben. Da liegt es eigentlich an der...
Das haben wir ja 30 Jahre lang gemacht, ja, Soundalikes, Bewerbung. Wenn die Agentur Michael Jackson drunter gelegt hat, haben wir immer gesagt, ja, ne? Aber so ähnlich, aber nicht zu nah dran, nicht zu ähnlich. Ja. Dann haben wir uns Gutachten schreiben lassen von Anwälten, ne, die haben wir mit abgegeben mit dem Film, wo dann drin steht, lieber Kunde, sei beruhigt, ich, Anwalt so und so, versichere, das klingt zwar wie Michael Jackson, ist aber weit genug davon entfernt.
Ja. Ja. Die andere Frage zu den Prompts wäre, weil man das oft auch als Quellenangabe sieht, dass mit dazu geschrieben wurde, was da gepromptet wurde. Ist das ein Muss oder ist das nur für die es interessiert?
Ich will mal vermuten, dass das erstmal eine rechtliche Verpflichtung ist, damit sich die eure Gegenseite absichern kann. Ne? Zu sagen kann, wenn da vorgeworfen würde, ja, aber ihr habt doch sicherlich in dem Prompt gesagt, ich möchte, dass das wie Michael Jackson klingt und zwar wie Thriller. Und dann könnte man zum Beispiel den Prompt aus dem Hut zaubern und sagen, nee, haben wir gar nicht eingegeben, das haben wir da ja gemacht. Oder halt wie von denen und so weiter. Aber da ist auch immer viel Vorsicht natürlich mit dabei, einfach weil man noch nicht weiß, wie sich das alles dann auch weiterentwickelt und wo man sich da absichern muss, macht man, glaube ich, auch eher mal mehr als zu wenig.
Absolut, vor allem, wenn du einen zögerlichen Kunden hast, ne, dem du das Thema überhaupt erstmal so präsentieren muss, dass er nicht sagt, ey, das ist ja die totale Blackbox, das ist mir aber alles viel zu heikel. Da musst du dem Kunden dazu sagen, ja, aber du, wir geben uns alle Mühe und wir machen hier keinen Schabernack und keinen Humbug. Ja, wir zum Beispiel beim Prompten dokumentieren wir alles, was wir getan haben und wir können für jedes Bild, was wir erzeugen, können wir nachweisen, was unser Anteil daran ist.
Ja. Ja, aber ich habe das tatsächlich hier und da auch schon in Bildern gesehen, ne? Dass das wie eine Quellenangabe mit dabei steht. Also nicht nur die Information, dass es KI generiert wurde, sondern auch der Prompt mit drin steht.
Also den Konsumenten interessiert das ja ein Pups, oder? Also ich glaube, das ist ein Thema für die Kundendienstleisterbeziehung, ja, aber nicht für.
Und das KI-Label, ist das schon irgendwie verpflichtend oder ist es eine freiwillige Selbstverpflichtung oder?
Du meinst das, was bei Instagram
ja,
und
egal,
so
egal, bei Instagram, YouTube
Kennzeichnungspflicht,
oder so. Ja, Kennzeichnungspflicht.
Aus dem Europagesetz.
Gibt's nicht in dem Sinne, dass also diese Kennzeichnungspflichten, die da auf den Plattformen, ich glaube vor allem von Meta durchgesetzt werden, sind Nutzungsbedingungen, AGBs. Mhm. Die wollen das haben, das ergibt sich jetzt nicht aus einem Recht. Es gibt zwar in der neuen KI-Verordnung oder auch AI-Act eine Kennzeichnungspflicht, die bezieht sich aber nicht auf urheberrechtliche Thematiken, sondern geht es eher so um Deepfake-Thematiken. Mhm. Das muss gekennzeichnet werden, einfach um so eine Sicherheit zu garantieren, aber das ist aber
es geht jetzt nicht in der Werbung, wenn ich dann ein Bild KI generiert habe, müsste es nicht dann dran stehen sozusagen.
Nicht von den gesetzlichen Regelungen, aber von den Nutzungsbedingungen der Plattform.
Genau, der EU AI Act regelt zwar eine Kennzeichnungspflicht, aber das ist auch gestaffelt nach, da gibt es dann auch Trivialfälle, wo man überhaupt nichts kennzeichnen muss, weil jemand mit dem KI-Plugin in Photoshop irgendwas, das musst du natürlich nicht kennzeichnen. Ne? Aber
das genau, also wie gesagt, bei dieser Kennzeichnungspflicht, da geht es vor allem um einen Schutz von öffentlicher Berichterstattung und sowas.
Also Fake News.
Ilka, du hast drei Fragen gestellt, ne? Darf ich jetzt?
Achso, nee, ich hatte die dritte hatte ich noch nicht
vierte,
gestellt.
Ne? Doch,
ich habe auch schon mitgezählt.
Ach Mann.
du hast ja gesagt, es gibt drei Stufen von Urheberrechts, die verletzt werden könnten. Ich finde, wir sollten nochmal beim Training anfangen.
Ja, gute Idee.
In Amerika ist es ja so, dass jetzt die ganzen AI-Firmen die Trump-Administration sozusagen dazu pusht, zu sagen, für Training gibt es überhaupt kein Urheberrecht mehr. Das ist Fair Use. Und außerdem, wenn wir das nicht machen, die Chinesen machen das eh. Mhm. Und bei uns habe ich gedacht, es ist ein bisschen besser oder anders geregelt, aber da kann man natürlich auch sagen, wenn wir das nicht machen, dann machen es die Amis und die Chinesen. Aber du hast mir gestern erzählt, dass es da eh in unserer Rechtsprechung schon irgendwas, wo es eventuell sowieso eine Gesetzeslücke gibt, die das sogar erlauben könnte. Oder?
Genau, da gibt es so verschiedene Varianten. Also um so ein bisschen aufzuschlüsseln und zwei Schritte zurückzutreten. Wir haben die Thematik, dass Urheberrechte entstehen und die besondere Rechte den Inhabern dieser Urheberrechte gewähren. So eine Art von Monopol, Monopolisierung. Und die andere Leute davon abhält, diese Dinge auch zu verwenden, jetzt mal ganz untechnisch gesprochen. Wenn sie das trotzdem machen, sind das Verletzungshandlungen. Das könnten zum Beispiel Vervielfältigung sein, öffentliche Zugänglichmachung. Mhm. Das sind so Klassiker, mit denen man Urheberrecht verletzt. Ne? Vervielfältigung wäre, ich kopiere ein Buch und verkaufe das zum Beispiel. Das heißt, es gibt eine Verletzung dieser Urheberrechte, aber es gibt auch Schranken, sogenannte Urheberrechtsschranken. Und das ist ein sperriges Wort für Ausnahmen letztendlich. Für Handlungen, die man trotzdem machen darf. Das sind zum Beispiel Zitate, das können Privatkopien sein, das könnten Ausnahmen für Unterricht und Lehre und so weiter sein. Und im deutschen Urheberrecht ist das, oder auch im europäischen Urheberrecht, am Ende ist das alles ein bisschen stärker kodifiziert. Im amerikanischen ist es diese Fair-Use-Thematik, die da ins Spiel kommt, als Erlaubnis oder Ausnahme von der Verletzung, also dass die Handlung, die normalerweise eine Verletzung ist, dass die dann ausnahmsweise keine ist. Ne? Also das Training wird darauf argumentiert, dass das Fair Use sei. Und im deutschen Urheberrecht ist die Ausnahme in der sogenannten Text- und Data Mining 44b Urhebergesetz zu finden.
Was ist Text- und Data Mining und das, warum ist das erlaubt? Oder?
Text- und Data Mining ist ins Urheberrecht gekommen, als so diese Big-Data-Analysen aufkamen, ne? Als man gesehen hat, dass es irgendwie einen Wert hat, dass man große Datenmengen durchforsten und analysieren kann und daraus einen Mehrwert für die Gesellschaft ziehen kann, würde ich mal behaupten. Und da ist so ein bisschen die Frage, trifft das dann auch auf das AI-Training zu? Da gibt es viele Stimmen, die sagen ja, und das ist so tendenziell auch die sogenannte herrschendere Meinung, die sich so ein bisschen rausbildet jetzt. Aber es gibt auch so gewichtigere Stimmen, die sagen, nein. Und das ist so ein bisschen jetzt an den Gerichten, das letztendlich auszudefinieren. Das heißt, das wird ein paar Gerichtsverfahren, ein paar Instanzen brauchen, bis das sich mehr rausgeschält hat. Ne? Im Moment zeichnet sich eine Tendenz ab, die geht dahin, potenziell fällt das drunter. Das heißt, Training wäre potenziell davon gedeckt. Ne? Und beim Training ist das ja diese Vervielfältigung letztendlich, die dann passiert, also als Urheberrechtsverletzung. Ich nehme dein Werk und vervielfältige es im Prozess dieses Trainings und irgendwann wird es dann auch wieder gelöscht, weil irgendwann verschwinden ja quasi die Originalwerke beim Training und es bleiben nur noch irgendwelche Vektoren und Verknüpfungen, Verbindungen und Wahrscheinlichkeiten übrig. Diese Verletzungshandlung der Vervielfältigung in diesem Kontext wird möglicherweise bis wahrscheinlich dieselben Texte davon gedeckt sein.
Bei diesem Urteil des Hamburger Landgerichts war es ein Fotograf, der seine Fotos in einem Datensatz wiedergefunden hat und gesagt, das ist illegal, ich habe euch das gar nicht erlaubt und bla bla bla. Mhm. Das kann mir ja egal sein. Ja? Es kann mir nur dann nicht egal sein, wenn diese Verletzung dann durchschlägt auf mich, also wenn das so durchgreift. Mhm. Wenn also dieser Fotograf dann zu mir kommt und sagt, du hast dieses Tool auch noch benutzt und weil ich jetzt das Tool nicht verklagen kann, weil die in China sitzen oder in US oder so, verklage ich jetzt mal dich, weil du dieses Tool benutzt hast. Gibt es da so eine Durchgriffswirkung dieser Rechtsverletzung? Oder bleibt das wirklich zwischen diesen beiden Parteien?
Also im Normalfall nein. Also es gibt nicht so eine Fruit of the Poisonous Tree Thematik, also dass irgendwie eine Vergiftung der Kausalkette von Training sich fortsetzt bis zu deinem Bild, außer natürlich, wenn in diesem Bild Elemente möglicherweise aus dem Trainingsbild auf einmal auftauchen.
Okay, gut, das ist aber dann...
Das wäre eine Thematik, ja, genau. Okay. Aber nicht nur, weil du dieses Tool genutzt hast, was, deswegen alleine nicht.
Sehr beruhigend, gut zu wissen. Ich werde mich auf dich berufen.
Ich wollte gerade sagen.
Nein, aber das habe ich mich tatsächlich wahnsinnig lange schon gefragt. Und sowas ist ja also im amerikanischen Rechtssystem oft so, ne, dass wenn du den einen nicht kriegst, den Verursacher, dass du dich dann an jemanden weiter in der Kette wendest und versuchst, den zu schnappen. Ja, okay.
Genau, aber wie gesagt, also diese das hat sich da noch nicht durchgesetzt. Vielleicht entwickelt sich das irgendwann mal in der Rechtsprechung in den USA raus. Die sind bei dieser Poisonous Tree Doctrine, die haben das sehr stark verankert in ihren Konzepten. Vielleicht setzt sich das irgendwie dann da durch, aber da wage ich keine Prognose zu.
Okay.
Auf der US-amerikanischen.
Aber jetzt genau einen Schritt weiter zu gehen, also in Amerika mit Fair Use, sagen ja die Plattenfirmen, jetzt, wenn wir jetzt mal zu den Plattenfirmen gehen, wo es dann sozusagen nur 5 große Firmen gibt, die Rechte für fast alles haben, worauf Suno und Udio trainiert sind, und die sagen natürlich, my ass, Fair Use, ihr macht uns Konkurrenz mit den Sachen, die wir gemacht haben sozusagen. Wo ist das fair?
Du meinst, dass die Plattenfirmen in den USA ein Problem damit haben, dass Suno trainiert wurde mit dem Katalog.
Genau, und trainieren ist ja eine Sache, aber dann ihrem eigenen Geschäftsmodell massiv Konkurrenz macht.
Genau, das ist auch so eine Thematik, die sich bei diesen Fair-Use-Fällen so ein bisschen rausschält. Also das Argument bei dem Fair-Use ist, dass es immer transformativ ist. Also das ist so ein Element von Fair-Use. Es muss irgendwie was Neues, neuen Twist, neue Erweiterung quasi von dem Original dann sozusagen. Aber da hat auch, ich glaube jetzt ganz aktuell, Thomson Reuters, eine AI-Firma auch, glaube ich, verklagt, weil die, also Thomson Reuters bietet so Urteilszusammenfassung, ne, menschlich geschriebene, mit juristischem Sachverstand geschriebene Urteilszusammenfassung in den USA an. Und die wurden zum Training verwendet, glaube ich, von dieser AI-Firma. Und da war auch die Thematik, dass das Gericht, glaube ich, gesagt hat, dass es eben der kommerzielle Zweck zu stark dort ausgeprägt ist in dem Sinne. Bei diesen ganzen Argumenten, die jetzt bei den Verfahren da gegen Anthropic oder auch OpenAI auf den LLM-Geschichten liefen, waren die Argumente immer, es ist transformative, wir machen was Neues. Wir treten ja eigentlich nicht in Konkurrenz zu dem Produkt, was wir zum Training benutzt haben. Also jetzt haben wir ein Buch von Stephen King eingelesen und ja, okay, klar, irgendwie kriegt man das hin, dass der vielleicht Seiten wieder reproduziert von diesem Werk, und das ist dann irgendwie eine Vervielfältigung, also eine Urheberrechtsverletzung. Aber eigentlich unser Produkt, da dreht sich's nicht drum, dass wir Bücher wie Stephen King schreiben wollen und zu ihm in Konkurrenz treten wollen und irgendwie seinen Markt mitbestimmen wollen oder mitmischen wollen. Und das heißt, es war dann nicht so kommerziell in dem Sinne stark ausgeprägt, dass eine Konkurrenz entsteht. Aber das bei dieser Thomson Reuters Geschichte war, glaube ich, stärker der Fall. Und da hat sich dann, glaube ich, das Gericht auch entschieden, dass es kein Fair Use ist, aber das ist jetzt so ein bisschen...
Ja, ich erinnere mich ähnlich, die haben das tatsächlich mit dem erklärten Ziel daran trainiert, um ein Konkurrenzprodukt auf den Markt zu schmeißen, sozusagen.
Genau. Ja.
Und dass das nicht fair ist...
Das ist einleuchtend auch, ja.
Ja.
Also tatsächlich so, also man kann das ja manchmal wirklich so runterbrechen auf, ja, stimmt.
Die ganzen komplexeren Geschichten. Also in dem Fall habe ich auch gedacht,
Aber was bedeutet das jetzt für Udio und Suno? Glaubst du, dass sie sich einigen werden? Oder da ist ja eigentlich auch kein Fair Use, wenn man es so richtig nimmt?
Ja, genau. Also wir sind da natürlich jetzt mehr ins Argumentativ wieder stärker in dieser Thematik drin. Das ist ja, die machen schon sowas wie die. Ne? Die machen auch Musik. Mhm. Verkaufen die vielleicht nicht, aber trotzdem viel näher dran jetzt als dieses Beispiel, was jetzt hier mit Stephen King Buch und ChatGPT war. Am Ende des Tages wird das, glaube ich, so ein bisschen so eine Napster-Nummer werden. Irgendwie werden sie sich alle einig werden. Und so wie es dann irgendwann Streaming legalisiert, kommerzialisiert wurde, wird es möglicherweise auch da eine Form von wirtschaftlicher Einigung geben, bevor es vielleicht dann am Ende endgültig ausdefiniert und ziselisiert wurde rechtlich. Also wird natürlich irgendwelche rechtlichen Hebel geben, dass die Leute sich in Bewegung setzen und denken, oh, jetzt müssen wir uns mal regeln.
Das heißt aber dann auch, dass dann die großen Plattenfirmen ein bisschen Geld machen und beim einzelnen Musiker wahrscheinlich nichts ankommt.
Wie war das denn die letzten 50 Jahre? Ja. Also genau so wird es ausgehen natürlich. Ne? Man wird sich einigen. Die großen Player machen Deals untereinander und geben ein klein bisschen ab an die Rechteinhaber, von denen sie immer behaupten, dass sie vertreten und die sie immer so vorschicken. Aber klar, das ist ja eingebacken in die Musikindustrie. Also das ist ja nun nichts Besonderes irgendwie. Ne? Aber ich glaube auch, dass das nicht in einem großen Clash landen wird und die nicht den Laden zusperren müssen, sondern dass die sich einfach einigen werden und irgendein Lizenzmodell entwickeln werden, auf dessen Basis die dann im Nachhinein operieren können. Andererseits bei Napster ist es ja wirklich so gelaufen, dass sie die platt gemacht haben. Ne? Die Labels haben Napster einfach platt gemacht und haben dafür gesorgt, dass die zusperren müssen. So, ja.
Das stimmt, aber die Idee hat weitergelebt am Ende des Tages, dass man Musik auf diese Art und Weise
das stimmt total.
Konsumieren
das Modell kann. Das Modell ist, haben die Plattenfirmen natürlich elegant in die Zukunft gerettet und 95% des Marktes ist inzwischen nicht physisch. Ne? Also insofern.
Aber wenn wir jetzt nicht über die großen Firmen sprechen, sondern eher über kleinere UnternehmerInnen, hast du da einen Überblick in, wie viele Menschen da tatsächlich schon vor Gericht gezogen sind, um beispielsweise, ich habe neulich was gelesen über Illustratoren, die ihre Bücher sehr abgewandelt als KI-Version mit Books on Demand auf Amazon und so gefunden haben und ähnliches. Oder auch SprecherInnen, die sich selber in irgendwelchen Werbekampagnen gehört haben. Gibt es da irgendwie Zahlen, inwiefern Einzelpersonen oder zumindest kleinere Gruppen vielleicht schon irgendwo gegen vorgegangen sind?
Nee, also Zahlen habe ich nicht. Auch kein so richtiges Gespür. Dafür ist es tatsächlich auch noch, zumindest in meiner Perspektive, noch zu früh. Vielleicht haben da andere nochmal andere Einblicke. Aber wenn das so, wie du das beschrieben hast, ist, dann wird das mehr kommen. Ne? Ich könnte mir vorstellen, dass im Moment jetzt noch die Vorsicht auch so ein bisschen herrscht, weil man nicht weiß, wie das dann ausgeht, wenn man vor Gericht zieht. Das sind auch immer Kostenfaktoren, vor allem, wenn man sich dann nicht durchsetzen kann. Aber klar, wenn das solche Geschichten dann sind, dann macht das dann schon auch Sinn, dass man dann möglicherweise gegen solche Geschichten vorgeht. Wenn man dann auch vor allem jetzt nicht irgendwie den ganz großen Player auf der anderen Seite hat, der einen dann mit 50 Anwälten gegenübersteht, die dann 5000 Seiten Schriftsätze produzieren und man dann darauf antworten müsste mit seinen eigenen beschränkten Mitteln, sondern vielleicht einfach so einen anderen kleinen Player, dann traut man sich das vielleicht auch noch mal ein bisschen mehr dann.
Also noch ist es nicht der nächste große Faktor, der die Gerichte zum Überquillen bringt.
Noch nicht, dass ich gehört habe, ne? Aber wer weiß, was man.
Aber vielleicht liegt es ja auch daran, dass noch nicht genug Business gemacht wird damit überhaupt. Ja.
Möglicherweise auch das, ja. Wer weiß denn, wie viel dann von diesen Büchern verkauft werden. Und
Achso, du meinst auch, wenn da Rohrkrepierer bei rauskommen, dass sich das von alleine löst, das Problem.
Ja.
Möglicherweise, ja. Aber das ist natürlich jetzt keine urheberrechtliche Argumentation. Ne? Die Verletzung ist die Verletzung. Aber manchmal ist die Geduld ja auch ein guter Ratgeber.
Jetzt nochmal eins weitergedacht. Da gab es ja jetzt gerade in Amerika ein großes Urteil. Da haben, glaube ich, Stefan und ich, weiß gar nicht, noch nicht hier, aber insgesamt schon drüber geredet, was wir jetzt kreieren oder wer mit einer AI, mit einer generativen AI, haben wir darauf ein Urheber- oder ein Copyright?
Ich bin mir nicht sicher, welche du meinst, aber wenn es darum geht, dass quasi dein Output, den du gepromptet hast, dass der potenziell urheberrechtlich geschützt ist, dann ist das ziemlich klar in den meisten, zumindest westlichen Rechtsordnungen, dass da ein Nein drauf folgt, weil es einfach Stand jetzt und auch wahrscheinlich Stand Zukunft so gesehen wird, dass das kein menschliches Produkt ist in dem Sinne. Das heißt, in den allermeisten Fällen wird man auf das Midjourney-Bild, auf den Text, das Gedicht, das ChatGPT geschrieben hat oder das du gepromptet hast und dann geschrieben wurde, kein eigenes Copyright haben, nein. Solange keine anderen Rechte drin sind, die dann natürlich dadurch nicht vernichtet werden, wird das Rechte frei erstmal.
Das heißt, ich darf es zwar verkaufen und Geld damit verdienen, aber jeder andere kann mir das wegnehmen und hat es auch verkaufen.
Ja.
So lange, bis der Beruf des Prompters in der KSK
ankommt. Okay, also 2716 wahrscheinlich. Nee, es ging um, ich glaube, Daniel, wir hatten gesprochen über ein Urteil des Copyright Office in US, das vor einem Jahr ein erstes Urteil abgegeben hat, das wohl komplett in der Richtung war, die der Martin gerade aufgemacht hat, nämlich wenn aus Maschine, dann kein Urheberrecht. Das zweite Urteil, das vor wenigen Monaten ergangen ist, war wenn ich das richtig verstanden habe, hat das ein bisschen erweitert und hat gesagt, wenn ein ausreichender menschlicher Anteil an der Weiterverarbeitung feststellbar ist, dann ist das als Gesamtwerk dann doch schützenswert. Irgendwie so, so habe ich das verstanden, aber da wird es dann auch schon speziell so. Ja. Aber was ich aus diesem, aus dem, was ich dazu gelesen habe und geglaubt habe zu verstehen, mitgenommen habe, ist, dass das, dass da anerkannt wird beim Copyright Office, dass das bei denen ankommt, dass das komplexer ist als es gibt nur Maschinen. Produktionen, die nicht schützbar sind und es gibt Menschenwerke, die schützbar sind, sondern das erleben wir ja jeden Tag, wenn wir versuchen, so einen Film zusammenzustöpseln auch mit AI-Tools, ja. Das ist ja ein wahnsinnig komplexer Prozess und da du kannst jetzt nicht zu dem Ergebnis sagen, ja, das ist jetzt, das kommt aus einer AI, darum ist das nicht schützenswert. Das ist schlicht Quatsch. Ja, da haben wahrscheinlich 8 Leute auch dran gearbeitet, dann hat noch einer ein Grading drüber gelegt und dann hat einer einen Ton untergelegt und ein echter Sprecher, eine Sprecherin haben nochmal drunter gesprochen und so. Da ist also jede Menge menschlicher Anteil, obwohl das im Kern vielleicht erstmal AI generiert ist.
Genau, vollkommen richtig. Und das ist, was ich glaube ich am Anfang ein bisschen meinte, mit dieser gesellschaftlichen Austarierung, die da noch passieren muss, wo solche Sachen anerkannt werden. Weil im Grunde will das Urheberrecht ja auch geistiges Eigentum schützen, also letztendlich irgendwie eine Kreativität, eine Schöpfung, aber auch Schweiß und
Hirnschmalz. Ja.
Und das wird sich dann vielleicht dann auch weiter dann in der Hinsicht entwickeln, dass sowas dann sich widerspiegelt und anerkannt wird. Ne? Im Moment ist es halt Urheberrecht aus 1900 Ebbes, Anfang des 20. Jahrhunderts entstanden. Da war sowas natürlich überhaupt noch nicht am Horizont. Da ging es halt natürlich um die menschliche, geistige, die persönliche, geistige Schöpfung, wie das heißt. Und das ist der Mensch im Mittelpunkt, der da steht. Und es gab dann zwischendrin auch immer mal wieder so, so Thematiken, wo sowas schon andeutungsweise angedacht wurde und anentwickelt wurde rechtlich, wie zum Beispiel so Zufallsproduktionen von Computerprogrammen, also dass du irgendwie als Künstler ein Kunstwerk geschaffen hast, das ein Computerprogramm ist, das per Zufall Bilder generiert. Ne? Also ich weiß nicht genau, was es war, vielleicht war es ein Pendel oder ein Stift, der halt irgendwie mal so und mal so. Und
am Ende kam so ganz alte analoge Sachen sogar schon, ne? Ja,
stimmt. Genau, da kam dann auch so ein Bild raus und dann war dann halt die Frage, so ist dieses Bild geschützt. Ne? Und das Bild, was rauskam, kam man zu dem Schluss, ist nicht geschützt, weil es halt nicht menschengemacht ist. Ne? Aber das größere Konstrukt ist natürlich ein Kunstwerk und möglicherweise die Software, die da geschrieben wurde, um das zu produzieren, ist wahrscheinlich geschützt und so weiter. Also da gibt es so verschiedene Ebenen, die man da immer angucken muss. Und das ist auch dann diese Thematik, was jetzt mit diesem dieser Weiterentwicklung dieses Gedankens jetzt durch dieses andere Urteil, was ihr angesprochen habt, natürlich da auch so ein bisschen zum Tragen kommt. Da wird dann natürlich die Idee gemacht, dass das schon irgendwie menschlich ist und dass die AI nur ein Hilfsmittel ist und dass dann potenziell dann doch irgendwo ein Urheberrecht liegt, sei es jetzt im Prompt, sei es im Ergebnis. Genau, das ist aber, das lässt sich zumindest im Moment noch nicht verallgemeinern, wahrscheinlich auch in Zukunft nicht, weil es einfach so ein vielfältiges Feld ist. Ne? Also wenn du bei Midjourney eingibst, einen kleinen Satz, der nicht sonderlich originell ist, der dann irgendwie sagt, zeichne mir ein kleines Kind, das irgendwie über die Straße geht und die Sonne geht unter. Und dann kommen bombastische Bilder raus, die, wenn das fotografiert wäre, wahrscheinlich ohne Probleme urheberrechtlich geschützt wären.
Ich habe in meinem Blog so ein Beispiel gehabt dafür. Also ich wollte darüber sprechen, wie groß der Anteil der KI an der Schöpfung ist.
Genau.
Und das illustriert sich besonders einfach, indem man irgendein Bullshit eingibt. Ja? Also eine verdudelte Tastenkombination oder ich glaube, ich habe Hupsi-Purps eingegeben.
Einmal auf dem Keyboard eingeschlafen.
Ja, genau. Aber das ist ja das Irre, die KI macht immer was.
Genau, das gibt einem so ein bisschen so den Eindruck davon, dass es potenziell eine Richtigkeit hat, dass das Prompt, zumindest wenn er so ist, wie wir es jetzt gerade beschrieben haben, nicht vielleicht der schützenswerte Teil so leicht sein kann zumindest. Natürlich gibt es, man kann sich auf jeden Fall Konstellationen überlegen, wo der Prompt so ausgefallen, originell und kreativ ist, dass der möglicherweise geschützt ist, aber es hat halt immer noch dieses Zufallselement. Ne? Also wenn du den Prompt zweimal eingibst, kommen verschiedenste Bilder raus und dann kann man sich schon fragen, ist das wirklich das Ergebnis von diesem tollen Prompt oder ist da schon auch viel Zufall mit dabei, ne? Wo wir dann wieder bei dieser Zufallsbildgeneration von diesem Künstler waren.
wenn wir darüber reden, ob die Bilder, die KI generiert werden, ob die urheberrechtlich geschützt werden. Wie ist es denn eigentlich bei einem, sagen wir, normalen Werbedreh? Weil letztendlich ist doch das, was an einem System, wenn man mit einer KI arbeitet, passiert. Die eine Person, die da sitzt, ist im Zweifelsfall die Personalunion von Agentur, die sich das Konzept, die Geschichte dahinter ausgedacht hat, von Kamera, der sich überlegt hat, wie wird das Ganze eigentlich aufgenommen und in der Kombination noch mit Regie und vielleicht auch noch Schnitt obendrein. Wie ist es denn in der analogen Welt, wenn ich da einen Werbespot gedreht habe, welcher Part denn ist denn davon eigentlich urheberrechtlich geschützt? Weil, wenn ich es jetzt so übertragen würde, müsste das ja in der analogen Welt, müssten das die Bilder sein, die der Kameramann gemacht hat. Wenn aber die Idee irgendwie dahinter steckt und die doch eigentlich geschützt ist und ich natürlich nicht hergehen kann und als Pepsi exakt dieselbe Werbekampagne fahren kann wie Coca-Cola, ist ja im Grunde genommen doch derjenige, der es gepromptet hat, der Kreative in der Runde.
Also da gibt es verschiedene Ebenen dazu. Also erstmal im klassischen analogen Fall sind alle in der Regel sind die Head of Departments, würde ich behaupten, Kameramann, Regie, Cutter und so weiter, die sind voraussichtlich Miturheber dieses Filmwerks. Die haben dann alle ihren Anteil dazu geleistet und haben dann alle auch eine Form von Schutz dann miterlangt.
Wir haben auch Vergütung
beziehungsweise
bekommen,
oder ja. Man tritt es ab an den Kunden.
Genau, aber das Recht hast du erstmal trotzdem. Ne? Das entsteht bei dir. Urheberrecht entsteht durchs Schaffen, durch den Realakt des Handelns.
Egal, wer es bezahlt.
Des Urhebers, egal, wer es bezahlt.
Ja, ja.
Meistens aber schon im Vorfeld natürlich irgendwie alle Rechte, die relevant sind, zumindest die Nutzungsrechte abgegeben. Da bleiben dann nur die Urheberpersönlichkeitsrechte übrig bei dir. Da wirst du dir aber wahrscheinlich wenig mitmachen können bei so einer Werbegeschichte am Ende.
Ja, da gibt es noch die GVL, genau. Die Leistungsschutz irgendwie einsammelt.
Richtig,
bei den
genau. Da hast du noch was von deinen Rechten? Ja.
Als Regisseure vor 25 Jahren schon irgendwie von der GVL noch Geld gekriegt am Jahresende immer. Da bin ich immer mit so Zetteln durchs Büro gelaufen und habe gesagt, ihr müsst das noch ausfüllen, sonst kriegt ihr eure GVL-Kohle nicht.
Also worauf ich hinaus wollte ist, wenn ich so drüber nachdenke, würde ich sagen, ja natürlich müsste sowas urheberrechtlich geschützt werden, weil dann auch ein Produkt und ein kreativer Prozess halt eben nicht von fünf Leuten gemacht wird, sondern von einer Person. Und die Tatsache, dass sie da Bilder benutzt, die eventuell irgendjemand illegal zum Training benutzt hat, ja, schwierig. Mhm. Aber der Output, der da rauskommt, der kreative Output, ist ja von dieser Person, die Prompts oder, also wenn es jetzt wirklich jemand genau, ganz also alleine gemacht hat. Also kannst ja auch nicht, wie soll ich sagen, je nachdem, was
gar
du
nichts
für,
sein.
Ja. Ob ich, genau, kann, macht ist, ja auch keinen ist, Unterschied, ob ich es am Avid oder am Premiere geschnitten habe. Die haben ja auch nichts weiter damit zu tun. Also,
ja gut, aber wenn du beim Avid auf der Tastatur einschläfst, ja, kommt kein guter Schnitt bei raus.
Ja, da kommt was anderes bei raus, als wenn ich bei Premiere einschlafe. Das ist richtig.
Ja, spannender Punkt und vollkommen richtig. Und was ich jetzt so pauschal gesagt habe, von wegen, nee, hat keinen Schutz, bezieht sich ja vor allem auf dieses Input-Output-Problem. Ne? Also ich mache einen Prompt-Input und es kommt ein Bild-Output und that's it. Sobald dann natürlich dann für dieses Endprodukt noch weitere kreative, jetzt menschliche Leistungen mit reinfließen, dann kann das natürlich irgendwann potenziell in den Bereich von dem Urheberrechtsschutz kommen. Ne? Das ist ja so ein bisschen als so ein kuratorischer Effekt oder
sagen,
so ein kuratorischer Job, der da gemacht wird, was ja so ein bisschen auch vielleicht an so diese Oversight-Rolle von einem Regisseur irgendwie auch erinnert.
Der macht auch nichts selber, der sagt nur, das ist gut und das ist nicht gut.
Genau.
Genau, der holt sich einfach nur
nee,
fähige Leute
mal.
Und
nochmal. Ein Take brauche ich noch.
Was machen die eigentlich?
Ja, stimmt.
Genau, und das hat er dann auch einen Schutz. Ne? Also das kommt dann schon auf die Ausprägung an. Und je mehr dann natürlich dann Eigenleistung dann noch mit drin steckt on top, umso wahrscheinlicher kommst du natürlich.
Ja, wenn man nochmal
da hat doch das Urheberrecht den schönen Begriff der Schöpfungshöhe. Ne? Also den könnte man da ins Rennen bringen. Ne? Es ist ja auch, eine Idee ist ja auch nicht schützenswert. Also Ideen hat mein Siebenjähriger vorm Frühstück schon 17, ja, aber die sind alle nicht,
dass die nicht brauchbar sind.
Ja, die sind, die haben halt nicht die nötige Schöpfungshöhe, um ein Werk darzustellen, ja, sondern das sind Ideen. Da, Schöpfungshöhe entsteht erst, wenn da viel Arbeit reingeht. Ich simuliere einen Juristen, aber genau, das ist der entscheidende Unterschied, nicht? Und den könnte man auch bei einer AI haut man ein paar Shots raus und dann muss ich ja erstmal ein Werk daraus machen, indem ich schneide, indem ich es grade, indem ich es vertone, indem ich 1000 Auswahlprozesse durchlaufe, Feedback schleifen, weiß der Teufel. Ne?
Ja, aber das kann ja auch alles mit AI passieren. Also ich kann mich ich mache meine Musik in Suno, dann suche ich mir irgendwie eine Sprecherin auf Voices oder auf, wie heißt es, 11 Labs. Mach mir die Bilder dazu und vielleicht schneide ich es dann nachher noch, aber es muss vielleicht auch nicht unbedingt sein. Also
ja, aber trotzdem,
du bist ich glaube, das ist noch nicht ausdiskutiert, aber der Prozess ist derselbe, finde ich auch. Und ab irgendwann ist die Schöpfungshöhe halt hoch genug, dass das einen Werkscharakter hat. Fühlt sich jedenfalls für mich so an. Also
die Schöpfungshöhe ist jetzt auch nicht zumindest von dem, was man sieht, das große Problem, wenn man jetzt irgendwie so ein Super Midjourney-Bild oder sowas sieht, ne? Das woran es scheitert, ist tatsächlich, es ist nicht menschlich. Dass die Sachen, da abgebildet werden, dass die nicht banal sind und dass die nicht irgendwie alltäglich sind.
Ist egal.
Zumindest von dem, wie es aussieht, wenn man es jetzt übersetzt in die alte analoge Welt, wenn das jemand gemacht hätte. Da hätten sehr viele davon natürlich die Schöpfungshöhe erreicht, weil sie sehr künstlerisch wirken. Ja,
weil sie das ist nochmal was anderes, da geht es nicht, verstehe, okay.
Genau, die Schöpfungshöhe, da geht es im Grunde so eine Abgrenzung von so banalen alltäglichen Sachen. Man das
abgrenzt. Das Urinal von Duchamp, ja.
Ja, genau. Die Ready-Mades, ja.
Die Ready-Mades,
das ist auch so ein
Punkt. Jetzt wird es aber hoch.
Auch so ein Punkt, ja.
Ready-Mades, was war das denn noch?
Ja, Marcel das Duchamp, der ein Urinal an die Wand genagelt hat, hat gesagt, das ist Kunst.
Ach so.
Und um sich über diesen Werkscharakter, um die Schöpfungshöhe lustig zu machen, er hat gesagt, ja hier, ich sage, das ist Kunst, damit ist das Kunst, Punkt. Ja. Das ist natürlich eine Provokation gegenüber dem juristischen Versuch, Kunst und Schöpfungshöhe greifbar zu machen.
War auch natürlich, also als ich in meinen ersten Urheberrechtsvorlesungen saß, so dieser innere Empörungszwang sehr stark ausgeprägt, sagen so, wie kann das denn sein, dass sich jetzt hier so ein paar Juristen und Richter hinsetzen und sagen, das wäre keine Kunst. Das geht doch nicht. Aber da geht es letztendlich, und das mit viel Blut und Tränen kommt man dann irgendwie auch dann dahinter, dass das gar nicht damit gemeint ist, dass man damit Kunst definiert, sondern dass man versucht, dieses gesellschaftliche Problem zu lösen. Ich habe was geschaffen und habe dafür einen Monopol erlangt und andere dürfen das nicht auch verwenden. Jetzt mal so ganz unterschiedlich gesprochen. Und wenn man jetzt in diesem Beispiel von Duchamp mit dem Urinal wäre, er hat jetzt dieses Urinal zur Kunst erklärt, einfach nur, indem er das gesagt hat, und das wäre dann jetzt seins, dann hätte er ein Monopol auf dieses Urinal.
Oh, okay.
Und kein anderer, selbst der Hersteller potenziell, könnte mehr dieses Urinal verwenden. Und da kommt man schon ein bisschen dahinter, dass es macht auch wieder keinen Sinn. Und das ist so ein bisschen so diese Schwierigkeiten, dieser Eiertanz, den da natürlich das Recht auch macht und machen muss, um da diese verschiedenen Interessen, die da gegeneinander spielen, zu versuchen auszugleichen.
Und den Eiertanz könnte dann wiederum auch eine Rechts-KI nicht klären.
Genau.
Ja.
Gestern hast du mir was erzählt, was ich nicht glauben konnte, dass Stile, ein bestimmter Stil nicht geschützt werden kann.
Genau, das ist dieses Studio Ghibli, ja. Genau, das ist also vom Prinzip her alte Erkenntnis des Urheberrechts, dass Ideen, Stile, Methoden nicht geschützt werden sollen, dass die Kreativität auch nicht zu stark eingeschränkt werden soll, ne, von anderen Leuten. Wenn man jetzt zum Beispiel, also entfernen wir uns mal kurz von der Diskussion, um so ein bisschen anschaulicher zu machen, wenn damals der Pointillismus als dann doch irgendwie deutlich und markante Stilmethode selbst einen Urheberrechtsschutz entfaltet hätte, wäre das natürlich eine Einschränkung gewesen für andere Leute, die auch pointillistisch arbeiten und malen wollen. Und das will man nicht, dass das dann so stark dann eingeschränkt wird bei solchen Geschichten. Auch Ideen, ne? Das ist eine reine Idee, reicht nicht. Man braucht immer diese wahrnehmbare, konkrete Formgestaltung, die erst dann den Schutz erlangen kann. Also auf der Ebene, du verwendest das, ne? Du hast jetzt was gepromptet, du kriegst ein Output raus, kriegst dieses Bild und du lädst das auf Instagram hoch. Wenn man davon ausgeht, dass es nur ein Stil ist, hast du kein Problem. Da sind wir wieder bei der Problemebene Training potenziell, ne? Weil wenn dieser Stil so deutlich da rauskommt, kann man sich auch ausmalen, dass höchstwahrscheinlich auch diese Werke fürs Training benutzt wurden, weil wie kommt man denn sonst da drauf? Aber das ist dann wieder nicht jetzt primär erstmal das Problem von dem, der das Bild verwendet, außer es tauchen halt tatsächlich dann wieder Elemente oder Figuren oder sonstige urheberrechtlich geschützte Elemente aus den Originalwerken vielleicht in diesen neuen Bildern dann auf, dann kann das natürlich schon durchaus sein, dass das auch wieder ein Problem ist. Aber der reine Stil, also dieses Bild irgendwie, wo Gott bewahre Donald Trump irgendwie Zelensky zusammenfaltet im Oval Office, was da auch so ghiblifiziert wurde, das ist kein Problem.
Also es muss dann schon bewusst auch mit all den anderen Elementen stärker ans Original herangearbeitet worden sein, mit was weiß ich, Farben, Bildanordnung und Ähnlichem.
Ja,
und
so. Das ist immer so ein bisschen so schwer, so pauschal festzumachen. Also vor allem bei diesen Studio Ghibli-Sachen, wenn da jetzt so ein Totoro durchs Bild wackeln würde oder sowas Ähnliches, was so ein Totoro wäre, ne, dann wäre das vielleicht, okay, alles klar, das ist so ein Element, was sehr, sehr nah dran ist an etwas, was man normalerweise für schützenswert achtet, dann könnte das schon sein.
Das ist dann aber auch die Figur, ne? Das ist dann nicht der Stil, sondern die
konkrete Figur. Das ist richtig, genau. Das ist dann die Figur und das meine ich mit diesen Elementen aus den urheberrechtlich geschützten Werken. Ne? Das sind ja dann die einzelnen Filme sind das dann. Das sind die geschützten Werke und wenn daraus Elemente auftauchen, dann ist das ein Thema. Aber wenn einfach nur der Stil kopiert wird, ist das normalerweise urheberrechtlich zumindest, ist das kein
Thema. Okay, das macht dann auch mehr Sinn jetzt, in der Musik die Soundalikes gibt und weil ja was klingt wie Michael Jackson, aber keine Phrasen wirklich kopiert, ist ja dann wahrscheinlich auch nur den Stil kopiert oder ist es bei der Musik ein bisschen anders?
Ja, so in etwa. Es ist ja schon so ein Stil, der irgendwie sehr, sehr an Michael Jackson erinnert, wenn man jetzt diesen Michael Jackson-Stil dann irgendwie als eigenen ganz, ganz beschränkten, engen Stil begreift, ist das so ähnlich, ja.
Kann es sein, dass das Urheberrecht mit das Komplizierteste ist in seiner Anwendung oder in seiner Auslegbarkeit?
Naja, in seiner Auslegbarkeit und Anwendbarkeit ist es, glaube ich, ich weiß nicht, ob es das Schwierigste ist, aber es ist auf jeden Fall nicht trivial, weil es halt viel auf Wahrnehmung basiert und letztendlich wird das von Richterinnen und Richtern entschieden, die auch jeweils ihre eigene Wahrnehmung haben und wahrnehmungsgeprägt von, was für eine Geschichte habe ich mit solchen Thematiken, was für einen Bezug habe ich dazu und manchmal ist es auch geprägt davon, was habe ich
zum Frühstück gegessen,
heute Morgen gegessen oder auch nicht.
Oder habe ich selber schon mal ChatGPT benutzt oder nicht.
Genau. Und das macht es dann so ein bisschen schwieriger greifbar, einfach weil halt die Begriffe immer so ein bisschen ausfüllungsbedürftig sind und mit Leben gefüllt werden müssen und irgendwie dann ein Verständnis für gefunden werden muss. Und das ist, das ist nicht so greifbar wie vielleicht manch anderes. Aber ich glaube, da wirst du in jedem Rechtsfeld, wird jetzt jemand die Hand heben und sagen so, nein, aber
meins ist das kompliziert.
Meins ist das kompliziert. Genau.
Aber erstmal klingt es, als wären UrheberrechtlerInnen relativ sicher vor einer Ablöse durch eine KI-Rechtsberatung.
Ja, so gesehen, mit dem Take kann man den Kreis schließen zu dem, was wir vorher gesagt haben.
Ich habe ja gehört, dass es jetzt auch schon so Anwaltskanzleien gibt, die schwarz kopieren, irgendwie haben die das dann rausgefunden, wer
Abmahnwelle.
Da gab es dann das, dann gab es die nächste Abmahnmelde. Ich habe auf meiner Portfolio-Seite irgendwelche Musikvideos, die ich selber gemacht habe und dann kriege ich eine Abmahnung von Anwälten über wahnsinnig viel Geld. Und jetzt habe ich gehört, dass es jetzt schon die mit schon den Hufenscharen sozusagen Leute abzumahnen, die AI-Musik verwendet haben oder so weiter. Hast du da schon was gehört davon? Und
nee, gehört habe ich schon nicht, aber ich finde es bei Musik tatsächlich auch am plausibelsten, weil es das ist wahnsinnig schwer, diese Nähe irgendwie zu vermeiden. Die Ähnlichkeit ist ja auch gewollt von Sunio. Es soll ja klingen wie was man kennt. Es soll ja irgendwie Spaß machen und man soll das Gefühl haben, oh cool, ich habe jetzt in den neuen wie Michael Jackson Song irgendwie hergestellt. Und das heißt ja auch, es ist nicht so einfach selber festzustellen, ist es jetzt die Grenze überschritten oder ist es nicht? Ich brauche eine externe Expertise dafür und das kann man halt auch nicht selber leisten dann.
Ey, Schwank aus meiner Jugend, wir haben mal ein Soundalike hergestellt, das war so nah am Original, dass ich am Ende aus Versehen das Original unter das Master gelegt habe und 3 Monate später ruft die Emi an und sagt, das ist unser Song.
Dabei wolltet ihr alles richtig machen.
Vielleicht sollten wir Stefan nicht mehr die Jingles prompten lassen. Das könnte teuer werden, wenn der Algorithmus uns scannt.
Kleinen Sünden bestraft der liebe Gott sofort.
Hat sich wahrscheinlich vom Betrag her nicht so klein angefühlt.
Stimmt, ja, so klein war es tatsächlich dann leider nicht. Nee.
Okay, also das heißt, wenn wir irgendwann gescannt werden und eine Abmahnung bekommen, weil ein Jingle von Episode 12 zu sehr klingt, wie, dann rufen wir dich an, Martin.
Aber das Problem hat ja auch immer die andere Seite. Ne? Eigentlich bräuchten die auch ein Gutachten.
Was brauchen die?
Ach so, dass die nachweisen, dass die wirklich so ist.
Aber ich glaube, die Abmahnwelle funktioniert ja so, dass da gar nichts dahinter ist, sondern die schreiben einfach einen bösen Brief und dann die meisten zahlen.
Genau.
Boah, was ein Ritt, ey, wo sind wir hier gelandet? Ja, also ich kenne mich jetzt besser aus als vorher. Ich weiß auch nicht, wie es euch geht.
Also ich habe gelernt, dass es auf jeden Fall in naher Zukunft keine einfache Ja- oder Nein-Antwort auf die Frage gibt, ob KI-generiertes Material urhebergeschützt werden kann.
Zum Beispiel?
Nee. Das wird dauern.
Ja, zumindest, dass es Abstufungen gibt. Ja. Ne? Wie vor allem, je mehr eigene Schöpfungskraft noch mit reinfließt.
Ja. Genau, das ist die Standardantwort jedes Juristen. It's complicated.
Deshalb müssen Sie mich beschäftigen.
Genau, darum buchen Sie mich. Genau. Ich helfe Ihnen da.
Es könnte eine Weile dauern.
Ja, genau. Und mein Tagessatz, mein Stundensatz ist?
Ihr wisst schon, dass Martin noch in der Leitung ist. Ne?
Kein Problem, ich schicke nach einer Rechnung.
In Wahrheit ist es bei Werbefilmproduktionen ja auch nicht anders. Ja. Wir sagen auch immer, ja Moment, also ja. Du kannst mich nicht einfach fragen, was kostet das denn jetzt? Ja? It's complicated. Ja, sage ich dann auch immer. Ne? Und in Wahrheit ist das ja auch die Wahrheit. Natürlich hängt es auch immer davon ab.
In Wahrheit ist es die Wahrheit.
Ja.
Der Satz der Episode.
In Wahrheit ist es die Wahrheit. Ja.
Trust to be told.
Ja. Trust to be told, genau.
Oh.
Ja, aber Mensch, ey, Martin, das hat echt total Bock gemacht. Ich bin auch so ein bisschen erschlagen gerade, aber ich bin auch tatsächlich um Meilen schlauer als vorher. Das ist tatsächlich super, war das.
Das freut mich, dann ist was hoffentlich was hängen geblieben.
Die letzten Episoden ist ja immer schon vorher rausgegangen, den hatte nicht so interessiert, aber heute ist Stefan bis zum Ende dabei.
Heute bin ich bis zum Ende geblieben, genau.
Das soll was heißen.
Das soll was heißen.
Heute muss ich los, es hat geklingelt, der Mann mit dem Koks ist da.
Ein Falco-Zitat zum Ende, das kann nie verkehrt sein.
Oh Mann, danke dir Martin, dass du mit uns Knalltüten da ein bisschen einen Abend verbracht hast.
Sehr gerne.
Vielen Dank, Martin.
Martin, cool. Dankeschön.
Ja, okay.
Tschüss.
Dann,
ciao. Tschüss. So, sagen wir noch was?
Ich bin leer gequatscht. Ein bisschen Denksport zwischendurch kann man auch mal machen. Ich finde es gut.
Du bist doch voll im Thema.
Ja, das stimmt. Das ist eher, genau, es ist eher ein Producer-Innen-Thema als ein Kreativen-Thema, ne?
Ist vielleicht ein bisschen nerdig, aber ich bin lieber in solchen Diskussionen als in Diskussionen darüber, ob das jetzt Kunst ist oder nicht. Ey.
Aber darüber haben wir heute auch diskutiert, ob das.
Bisschen, ja, das stimmt, ja. Aber mich interessiert ja eher, ab wann die Juristen sagen, dass es Kunst ist. Also, genau.
Das ist ein schöner Schlusssatz.
Sehr gut.
Wenn die Juristen sagen, dass es Kunst ist. Okay. Genau. Doch, Entschuldigung, eins muss ich noch kurz fragen. Habt ihr früher auch gelegentlich die Zeitansage angerufen?
Weiß ich nicht mehr, kann ich mich nicht dran erinnern.
Also,
weil die langweilig war? Oder was?
Nein, nee, wenn man Uhren umstellen musste
ach
und so.
Ja, das kenne ich noch. Und weißt du, was auch geil war? Wenn man einen richtig ärgern wollte, dann hat man heimlich von dessen Telefon die Zeitansage in New York angerufen und den Hörer daneben gelegt für 3 Stunden.
So, Freunde. Tschüss.
Mit einem Wählscheibentelefon. Tschüss. Tschüss.
Das war er wieder, der Podcast. Der dir die Zukunft zeigt. Jetzt weißt du, was im Film passiert, was Neues und was bleibt.